Deutschlandfunk, Kultur heute.
Gereinigte Geschichte. Wie wirkt der Historikerstreit vor 40 Jahren bis in die Regierungsprogramme von heute? Das fragen wir am Ende dieser Sendung. Davor geht es um 9-11, das terroristische Attentat in New York, für die Bühne bearbeitet in Episoden bei den Wiener Festwochen. Und zur Kultur heute begrüßt sie Michael Köhler. Zuerst aber zu einem Barockmeister. Kaum zu glauben, aber auch ein Johann Sebastian Bach, der musste erstmal entdeckt werden, ausgegraben, ediert und aufgeführt. Das geschah in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Seither ist die Zahl der weltweiten jährlichen Bachfeste kaum zu überblicken. Das Bachhaus im thüringischen Eisenach eröffnet heute Abend eine Sonderausstellung. Phänomen Bachfest heißt sie. Vor 125 Jahren hat die Neue Bachgesellschaft diese Tradition begründet, regelmäßig Bachfeste zu veranstalten. Denn der Meister wurde 1685 in Eisenach geboren, wuchs dort 10 Jahre auf, erhielt Musikunterricht, sang im Schulchor und der Georgenkirche. 1907, da eröffnete das Bachhaus Eisenach als erstes Museum seiner Art für Bach. Unabhängige Feste wurden bereits 1907, 8 in Essen, Dortmund, Leipzig gefeiert. Im Juni ist das diesjährige Bachfest Leipzig zugleich das 100. seiner Art. Jörg Hansen, den Direktor des Bachhaus Eisenach, habe ich gefragt, wie haben Sie sich dem Thema genähert?
Gestartet haben wir mit 62 Bachfestveranstaltern, die wir angeschrieben haben und gebeten haben, aktuelle Plakate zu liefern. Denn wir wollten diesen Effekt, wir nennen die Ausstellung ja Phänomen Bachfest, dass Bachfest jetzt ein Wort geworden ist wie Kindergarten oder Oktoberfest. Das gibt es sonst nirgendwo auf der Welt. Und ich glaube, wir erzählen die Geschichte dann gerecht für alle. Wir haben kleine Bachfeste, wir haben große Bachfeste. Ja, dass die Leute merken, da ist was in Gang gekommen, was unaufhaltsam scheint. Ja, also ich bin selber immer noch verblüfft über dieses Ergebnis unserer Recherche.
Herr Hansen, reicht es, Plakate und Programmzettel zu zeigen, wenn ich doch weiß, dass gerade auch der Arbeiter- und Bauernstaat nicht nur Propaganda für Bach, sondern Bach für Propaganda genutzt wurde? Also Lessing, Heine, Luther, Bach natürlich da auch sehr beliebt waren für die neue Gesellschaft und den neuen Menschen gewissermaßen. Gibt es nicht auch sowas wie Belastungsgeschichten von Dirigenten oder Interpreten? Oder hat sich Ihnen das Problem nicht gestellt?
Nein, an dem Problem kommt man überhaupt nicht vorbei. Das fängt ja schon 1935 an mit dem Reichsbachfest in Leipzig, wo die Stadt Leipzig und die Bachgesellschaft jeweils 4 Tage veranstaltet haben. Und zum letzten Tag des städtischen und zum Auftakt des NBG-Bachfests erschienen dann Hitler und Goebbels in der Ehrenloge, erhielten die Bachplakette der Stadt Leipzig. Also da fängt es an. 1950 war es nicht weniger pompös, die Propaganda. Da war dann Wilhelm Pieck, der Präsident des Ganzen. Albert Schweitzer hat dann noch das Ehrenpräsidium übernommen. Und da ging es darum, die DDR, die ja ganz jung war, ein paar Monate alt gerade, als Urnation zu etablieren. Und man hat dann Bach zum Nationalmusiker der Sowjetzone erklärt. Das Bachfest 1950, so pompös es auch war, ist aber erst der Anfang einer ganz bösen Geschichte. Also, dass hier Leistungen von Musikern und auch Musikwissenschaftlern permanent propagandistisch ausgeschlachtet wurden, um den eigenen Staat hier international Renommee zu verschaffen. Die Bachgesellschaft musste sich sehr verbiegen. Im Westen konnte sie ihre Bachfeste weiter feiern. Aber um auch im Osten feiern zu können, das hat sie ja abwechselnd getan. Ein Jahr im Westen, ein Jahr im Osten. Um im Osten weiter zu feiern zu können, musste sie im Kulturbund beitreten, musste die Ämter paritätisch besetzen. Die Satzung musste geändert werden. Das also Kirchenveranstaltungen, die gingen ja in DDR-Stadt gar nicht. Kirche war Opium fürs Volk, durfte also nicht gefördert werden in irgendeiner Weise vom Staat. Orchestermusiker durften nicht mitspielen. Die Kirchen wurden gar nicht mehr gefragt. Gottesdienste fanden im Rahmen der Bachfeste nicht mehr statt. Und die Aufgabe, die Bestimmung der Kantaten für den Gottesdienst, die ja noch in der Satzung der NBG stand, die musste aus der Satzung gestrichen werden. Die Bachgesellschaft musste international werden, denn man wollte keine Deutschstümmelei betreiben. Also dass man sagen konnte, hier ist eine internationale, zufällig mit Sitz in Leipzig, die aber auch im Westen aktiv ist, weil sie eben international ist. Man musste dann Sektionen bilden, Bachfeste auch im anderen sozialistischen Ausland durchführen. Also da hat die Bachgesellschaft sich enorm verbogen, einfach um präsent bleiben zu können. Aber am Ende waren diese internationalen internationalen Bachfeste, die DDR, reine Propagandaveranstaltungen, zu denen sich die NBG dann mit hat hinreißen lassen. Das mündete dann 1985 in zwei Bachfesten in Leipzig, weil die Kirchen, da war man schon etwas aufmüpfiger, die Kirchen sagten, wir lassen uns das nicht gefallen, dass wir gar nicht beteiligt werden an den Feierlichkeiten zu Bachs 250. Geburtstag und haben dann ein eigenes selbstständiges Bachfest durchgeführt, wenige Monate nach dem offiziellen internationalen Bachfest der DDR. Das Programm hatte über 80 Seiten. Das spricht schon für sich, dass man plötzlich hier sagte, nein, so geht es nicht. Wir haben übrigens aus der DDR-Zeit zahlreiche Programme, bei denen die Titel abgerissen sind. Denn auf dem Titel stand Internationales Bachfest der DDR sehr prominent drauf. Die neue Bachgesellschaft wurde noch am Rande, manchmal auch gar nicht erwähnt. Und da waren die Mitglieder so erbost, dass sie die Titel einfach abgerissen haben.
Ich habe bei der Vorbereitung gelernt, Herr Hansen, was ich nicht wusste, dass Bach Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen nicht alleine gehört. Was meine ich damit? Dass die Bachfeste eben nicht nur in Chemnitz, Eisenach, Leipzig, Köthen oder sonst wo stattgefunden haben, sondern eben auch in Essen, Duisburg oder anderen Weststädten, Lübeck. Richtig, ne?
Ja, also man fährt durch die Gegend. Würzburg hat eins, Wiesbaden, Aachen. Also das sind die Großen. Aber dann fahre ich durch eine Stadt wie Erlangen auf dem Weg nach München, um noch ein Plakat aus Oregon zu besorgen. Und da denke ich, Erlangen, das hast du schon mal gehört, ist ja auch protestantisch und Studentenstadt. Guck mal nach, natürlich, Erlanger Bachtage alle zwei Jahre. Karlshorst in Berlin hat eines der jüngsten Bachfeste. Die haben jetzt am letzten Wochenende das zweite Bachfest gefeiert. Bach gehört der ganzen Welt und nicht irgendeiner Stadt. Zumal es sowohl Zufall ist, dass Bach in Eisenach geboren wurde. Er hätte genauso gut in Erfurt geboren werden können, wenn sein Vater Erfolg gehabt hätte mit seiner Bewerbung nach Erfurt vor Bachs Geburt. Bach hat sich beworben vor seinem Dienstantritt in Leipzig, in Hamburg und Berlin und dann hätte Leipzig gar nichts. Wir müssen hier wirklich die Kirche im Dorf lassen.
Herr Hansen, Bachfeste sind immer auch Forschungsbeiträge und das hat natürlich dann auch mit Aufführungspraxis und solchen Dingen zu tun. Wie schlägt sich das in Ihrer Ausstellung nieder?
Das ist wie mit dem Trabant oder dem Wartburg. Im Westen waren die Diskussionen in den 70er Jahren über die Aufführungspraxis schon sehr weit. Der Konzertus Musicus Wien und Hanon Kur hatten hier plötzlich ganz neue Hörgewohnheiten erzeugt. Im Osten, wenn man sich die Aufnahmen anguckt von 71, Erhard Mauersberger etwa, der ja auch auf dem Bachfest 1970 aufgetreten war, das ist 50er Jahre. Die historische Aufführungspraxis galt in der DDR als ideologisch-politische Diversion. Wahrscheinlich war es nur eine Ausrede, denn man hätte ja ganz neue Ensembles gründen müssen mit neuem Instrumentarium, viel kleiner. Das Gewandhausorchester hätte seine Deviseneinnahmen verloren durch die Plattenproduktion, wenn das jetzt nun in ein anderes Ensemble geschlossen wäre. Aber da sieht man diese Trägheit dann doch ganz ähnlich wie beim Automobilbau. Man verkauft noch dieselben Autos, jedenfalls äußerlich wie in den 50er Jahren. Im Westen fährt schon der Manta und der Golf durch die Gegend.
Bach gehört der Welt. Phänomen Bachfest. Der Direktor des Bachhauses in Eisenach, Jörg Hansen, war das. Zur Bühne. Das Leitungsteam des Schauspielhauses Wien hatte bislang einen starken Fokus auf Themen wie Diversität. Und der hat sich auch in der jüngsten Produktion niedergeschlagen. 6 Autorinnen und Autoren wurden beauftragt, halbstündige Stücke zu 9/11, zu den Folgen des islamistischen Attentats von Al-Qaida auf die New Yorker Twin Towers am 11. September 2001, aus ungewöhnlichen Perspektiven zu verfassen. Das wurde dann auch noch von jeweils unterschiedlichen Personen inszeniert. In den Augen unseres Kritikers Thomas Martin Pesel ergab das ein etwas wildes Potpourri aus Video, Lecture, Performance, Schauspiel, Rap und Musical über die Themen Willkür, Verhaftung, Rassismus und Abschiebung von heute. 9/11 Frames per Second hatte gestern im Rahmen der Wiener Festwochen Premiere.
Jetzt ist es schon bald 25 Jahre her, dass Terroristen in vermeintlich gotteskriegerischer Absicht Anschläge auf die USA verübten. Die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York fielen am 11. September 2001. Präsident George W. Bush reagierte mit voller Wucht und griff den Irak an. Das Schauspielhaus Wien hat dazu in Koproduktion mit den Wiener Festwochen nicht ein Projekt in Auftrag gegeben, sondern 4. Und die sind denkbar unterschiedlich. 9/11 Frames per Second heißt der Abend, der lyrisch monoton beginnt.
I first saw myself remade a long time ago. In the stories I told myself,
Während die New Yorker Autorin Claudia Rankine diesen Text über die inneren Zustände einer Person verliest, die sich vor der US-Immigrationsbehörde ICE fürchtet, deutsch übertitelt natürlich, sieht das Publikum einen Film von Künstlerin Bateira. Darin versucht eine schwarze Frau, sich vor eben dieser Behörde in den verschiedensten Öffnungen einer Manhattaner Wohnung zu verstecken. Letztlich genügt es, den Klopfenden die Tür nicht aufzumachen. Die Angst aber bleibt.
Können Sie von dort etwas sehen, Frau Minister? Würden Sie vielleicht etwas näher kommen? Kommen Sie doch näher.
Verschachtelt wie eine russische Puppe ist das Stück der in Berlin lebenden israelischen AutorInnen Sivan Ben Yishai und Eyal Raas aufgebaut. Der Titel lautet: Wir setzen Sie hiermit in Kenntnis, der Moment zuvor erinnert sich. Als Anknüpfungspunkt zum Generalthema dient eine Einladung der damaligen deutschen Außenministerin Annalena Baerbock zu einem Streitgespräch mit KünstlerInnen am 11. September 2024. Ben Yishai ging nicht hin, sondern legte stattdessen den Grundstein zu diesem Text, der auch eine Zwangsräumung in Ostjerusalem, Zitate des Schriftstellers Roberto Bolaño und einen Kurzauftritt der Autorin selbst enthält.
Sie hatte eine Mail bekommen.
Die Bundesministerin Annalena Baerbock freut sich, Sie, Frau Sivan Ben Yishai, zu einem Austausch über die Region nach Ost einzuladen.
Während Marie Buß sich in ihrer Inszenierung dieses zweiten Teils ganz auf den Rhythmus der Textgrundlage verlässt, steht für Regisseur Rodrigo Batista im Teil 3 seine eigene Kreativität im Vordergrund. Queer Jihad, das Bühnendebüt des für seinen Roman Hundesohn gefeierten deutschen Autors Ozan Zakaria Keskinkelic, folgt queeren Muslimen in albtraumartigen Episoden. Es dominieren krasse Lichtstimmungen, verzerrte Sounds und drastische Videobilder.
Wer hat den Moslem nach Deutschland geholt?
In eine völlig andere Richtung geht der letzte Act des Abends. Mayassa Kreid setzt sich mit Hilfe ihrer Co-Regisseurin Dilan Şengül selbst als Rapperin KDM Königin der Macht in Szene. Leicht bekleidet und angriffslustig knallt sie dem Festivalpublikum in der Rap-Oper A Terror Teaching Bitch die komplizierte Geschichte von Anschlägen im Namen des Glaubens vor den Latz.
You won't virgin, I'm a full-fledged lesbian. Terror teaching bitch, hyena, no pedestrian. Dylan kicked me out of a question. This bitch has a backbone in this protest.
Wer nach den drei vorigen Beiträgen noch Humor hat, wird in der fetzigen Performance eine gewisse augenzwinkernde Metaebene würdigen. Obwohl das Publikum gerade einen fingierten Gewaltporno gesehen hat und sowieso die ganze Zeit mit den Themen Terror und Rassismus konfrontiert ist, leuchtet vor Kreids Auftritt plötzlich eine Triggerwarnung auf. Man dürfe jederzeit hinausgehen, heißt es. Wenig später sieht man auf Video, wie eine vermummte Spielerin alle Saaltüren mit Seilen zubindet. Die Kunst hat uns in Geiselhaft genommen. Auch wenn der Premierenjubel besonders für Mayassa Kreid groß war, 9/11 Frames per Second erfordert höchste Konzentration, setzt einiges an Wissen voraus und bleibt doch fragmentarisch. Das Ganze ist nicht mehr als die Summe seiner Teile.
Gefangen von der Kunst. 9/11 Frames per Second. Ein Autorinnenprojekt an den Wiener Festwochen. Martin Thomas Pesel sah das. Ausgelöst durch den FAZ-Artikel des Historikers Ernst Nolte am 6. Juni 1986 entbrannte vor 40 Jahren eine zeitgeschichtliche Debatte um die Einzigartigkeit des Holocaust, über Geschichtsrevisionismus und bundesrepublikanische Identität. Nolte fragte damals unter anderem, war nicht der Archipel Gulag ursprünglicher als Auschwitz? Sinngemäß also ging der Klassenmord dem Rassenmord voraus? Der Philosoph Jürgen Habermas sprach daraufhin von Revisionismus und entmoralisierender Vergangenheit, dem Versuch, die finstere Nationalgeschichte aufzumöbeln. Ein Jahr zuvor, da hatte noch Bundespräsident Weizsäcker am 8. Mai 85 zur Erinnerung an das Kriegsende von Befreiung statt Niederlage gesprochen. Und Helmut Kohl, der Kanzler, war wenige Tage zuvor mit US-Präsident Ronald Reagan über den Soldatenfriedhof Bitburg gegangen, auf dem auch SS-Männer beigesetzt sind. Über diesen Themenkomplex habe ich mit dem Historiker Andreas Wirsching gesprochen, Professor für Neueste Geschichte an der Münchner Ludwig-Maximilian-Uni. Lange Jahre war er Direktor des Instituts für Zeitgeschichte. Wird gegenwärtig, habe ich ihn gefragt, von rechts daran angeknüpft, wenn ich etwa an die kalkulierte Vogelschiss-Bemerkung von Alexander Gauland 2018 erinnere oder an Bernd Höckes Rede vom Holocaust-Mahnmal als Denkmal der Schande ein Jahr zuvor, der eine 180-Grad-Wende der Erinnerungspolitik forderte. Oder wenn ich an die Regierungsprogramme der AfD in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern sie mir anschaue?
Für mich steht das eindeutig in der Kontinuität des ewigen Bemühens der sozusagen auch außerdemokratischen Rechten, der neuen Rechten und der extremen Rechten, die deutsche Geschichte zu reinigen. Zu reinigen vom Nationalsozialismus, von dem Odium des Verbrechens, wenn man so will. Und das ist eine Kontinuität von Armin Mohler über Götz Kubitschek bis hin zu Björn Höcke und vielen anderen mehr, die daran systematisch arbeiten. Und da ist in gewisser Weise eine Kontinuität zum Historikerstreit schon erkennbar, wobei diese vier Historiker, um die es damals ging, nicht diese Schlussstrich-Mentalität unbedingt hatten. Auch Helmut Kohl hatte die nicht mit seinem Haus der Geschichte, was ja damals gegründet werden sollte, was auch große Polarisierung hervorgebracht hat.
Im Gegenteil, er wollte ja Häuser gegen das Vergessen bauen, ne? Das Deutsche Museum
also,
Berlin.
Gut, der Vorwurf, den man ihm gemacht hat damals, war, dass er über die Museumsgründungen eben so eine glatte Nationalgeschichte wieder einführen wollte. Aber ich glaube, dass man Kohl da Unrecht tut. Das kann man auch gar nicht vergleichen, was da auf der extremen Rechten jetzt läuft. Kohl hat schon ein sehr starkes Geschichtsverständnis gehabt und hat da versucht, den Holocaust schon auch als einzigartiges Verbrechen einzuordnen und sich vor allem dann politisch nicht abhängig zu machen davon. Das war, glaube ich, ein wichtiges Element. Aber die AfD und alles, was Sie gesagt haben, ist in der ganz klaren Kontinuität einer harten, rechtsradikalen Tradition, die deutsche Geschichte im völkischen Sinne auch wieder normalisieren wollen und zu einer reinen Nation ohne extreme historische Vorbelastung zurück wollen.
Andreas Wöschling, wir haben schon häufiger mit Ihnen über solche erinnerungspolitischen, erinnerungskulturellen Fragen gesprochen. Und sind wir in einer Zeit der sehr entfalteten Erinnerungskultur? Neue Impulse sind hinzugekommen. Ich nehme das Stichwort Postkolonialismus. Ich nenne das streitbare Buch des Genozidforschers Dirk Moses, der den Deutschen einen Katechismus vorwarf. Ich erwähne auch die Gefahr eines Schlussstrich-Debatte von links und ähnliches. Sie haben, wenn ich das richtig erinnere, sich dafür ausgesprochen, kein unreflektiertes, richtungsloses Erinnern durchzuführen, weil man dann den Kompass verliert.
Ich würde daran festhalten, das Problem, vor dem wir stehen, ist natürlich eine Pluralisierung auch der Opfergeschichten nach 1990. Das ist völlig klar. Also dieser Konsens, den es dann auch im Nachgang des Historikerstreites gab, der die Einzigartigkeit des Holocaust doch relativ stark festgeschrieben hat, den gibt es heute so nicht mehr. Und da gehört alles das dazu, was Sie gesagt haben. Ich meine, man kann schlecht von dem Postkolonialismus reden, aber es gibt natürlich schon über den Begriff des Genozids die Vorstellung, der Holocaust ist im Grunde letztlich mehr oder minder etwas Ähnliches oder fast das Gleiche wie der westliche Rassismus, der dem Westen schon immer und der westlichen Zivilisation schon immer eingeschrieben gewesen ist und der sich eben im Kolonialismus bis heute im Grunde austobt. Das halte ich für falsch. Damit wird aber die Einzigartigkeit natürlich wirklich relativiert und in Frage gestellt.
Dann wäre es nämlich nur ein Rassismus unter anderen.
So ist es. Dann ist der Holocaust ein Genozid, wenn man das denklogisch weiterverfolgt, der auch irgendwo anders hätte passieren können und auch ständig passiert sozusagen. Und das ist für die deutsche Geschichte eine große Gefahr, finde ich, weil da natürlich auch Schlüsse, Zirkelschlüsse sozusagen stattfinden können mit dem, was wir vorhin gesagt haben, der äußeren Rechten, die tatsächlich diesen Schlussstrich will. Von links soll kein Schlussstrich gezogen werden, das sehe ich nicht. Aber funktional kann man natürlich die Geschichte des Holocausts auflösen in ein sozusagen großes Kontinuum der Geschichte, wo dann alle Katzen grau sind in der Nacht. Und dann kann man die Spezifizität des Holocausts nicht mehr erkennen. Und das halte ich für problematisch. Und dann gibt es natürlich ganz viele Opfergruppen, die dazukommen. Ich meine, die kommunistischen Opfer ist ein großes Thema. Die kriegen jetzt dann auch endlich, würde ich sagen, ein Denkmal in Berlin. Aber wenn man dieses Fass aufmacht, dann muss halt das noch rein und diese Opfergruppe und jene. Und dadurch entsteht tatsächlich so eine Richtungslosigkeit, die dann auch ein bisschen beliebig wird. Und das halte ich für problematisch. Also daher sozusagen mein Bild, wir brauchen einen Kompass. Aber das lässt sich nicht von oben dekretieren, sondern muss sich eben auch in einem zivilgesellschaftlichen Dialog entwickeln. Und da sind wir mittendrin.
Die jetzt zugängliche NSDAP-Mitgliederkartei oder auch populäre Historiengerichtsfilme von mir aus, wie der aktuelle Nürnberg-Film mit Kinostar Russell Crowe als Göring über die Kriegsverbrecher, beleben die eigentlich eher so eine Diskussion, als dass sie beenden?
Also die NSDAP-Mitgliederdatei, auf der ja diese Online-Zugänge in den USA beruhen, die gibt es natürlich schon lange. Aber was jetzt wirklich neu ist, ist, dass jeder im Grunde, wenn er sich ein bisschen darauf einlässt, per Klick gucken kann, war mein Opa oder mein Onkel oder so in der Partei. Das geht in der Tat ziemlich schnell. Und das macht schon was Neues, denn es ist ja klar, das ist eine objektivierte Mitteilung in die Familien hinein, die es in der Form bisher nicht gegeben hat. Und die vielen Familiengeschichten, die es ja gibt, wo, ich meine, das wissen wir schon lange, ja doch im Grunde alle dem NS sehr distanziert angeblich gegenüberstanden, die werden jetzt tatsächlich falsifiziert. Und dadurch wird in den Familien, in dem privaten Bereich eben jetzt auch etwas entdeckt, was in der Forschung schon lange bekannt ist. Der Nationalsozialismus war ein sich selbst mobilisierendes System. Die Gesellschaft hat sich selber mobilisiert und Millionen, und ich würde sagen, die Mehrheit der Deutschen hat da eben in der einen oder anderen Form auch mitgemacht. Er hat sich biografisch verflechten lassen mit dem Regime und im Extremfall wurde man zum Mittäter. Das wird jetzt durch die Parteiangehörigkeit, das sagt ja noch nicht so viel aus, wie wir wissen, aber objektiviert. Ja. Die Leute merken plötzlich, also die Familiengeschichten, die ich vielleicht so kannte, die stimmen möglicherweise so gar nicht und meistens stimmen sie nicht. Davon bin ich ziemlich überzeugt. Und das ist was Neues und belebt jetzt natürlich die Diskussion ganz klar. Also das halte ich für wichtiger als die Historienfilme. Das ist ja auch nicht was grundsätzlich Neues. Also Filme hat es ja immer wieder gegeben. Das bleibt dann immer noch distanziert. Aber dieses Mitgliederverzeichnis, was in die Familie hineinkommt, das ist schon interessant und macht was mit den Leuten.
Sehnsucht nach gereinigter Geschichte. Der Historiker Andreas Wirsching über 40 Jahre Historikerstreit und seine Einflüsse aufs Heute. Filmregisseur Wim Wenders zieht seinen Film Falsche Bewegung vorläufig zurück. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Susanne Lurwig.
In einem heute veröffentlichten Statement heißt es, dass der Film aus dem Jahr 1975 von allen aktuellen Auswertungsformen zurückgezogen wird. Er kann also weder gestreamt werden, noch im Fernsehen oder anderweitig gezeigt. Außerdem bittet der 80-jährige Regisseur die Schauspielerin Nastassja Kinski um Entschuldigung, und zwar ohne Wenn und Aber, schreibt er. Weiter, als einziger der damals für Falsche Bewegung handelnden Verantwortlichen, der noch da ist, sehe ich, dass Nastassja Kinski damals hätte besser geschützt werden müssen. Die Schauspielerin versucht seit langem, dass eine Nacktszene im Film gestrichen wird. Kinski war zum Zeitpunkt der Dreharbeiten 13 Jahre alt und beklagt, dass sie sich damals sehr unwohl gefühlt habe. Die Debatte um Wenders Film nahm bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises am vergangenen Wochenende noch einmal an Fahrt auf. Von zahlreichen Mitgliedern aus der Filmbranche wurde der Regisseur aufgefordert, auf Nastassja Kinski zuzugehen. Nun will er gemeinsam mit anderen Institutionen einen Austausch suchen, wie weiter mit seinem Werk verfahren wird. Und er suche eine einvernehmliche Lösung auch mit Nastassja Kinski. Erst wenn diese gefunden werde, schreibt er, werde er den Film wieder freigeben. Der Anwalt von Nastassja Kinski nannte die Entscheidung längst überfällig. Kulturstaatsminister Wolfram Weinmar darf die Berliner Buchhandlung zur schwankenden Weltkugel nicht länger als politische Extremisten bezeichnen. Das Verwaltungsgericht Berlin entschied zugunsten der Betreiberin des Buchladens. Die Äußerung des Kulturstaatsministers verletze das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Antragstellerin, heißt es zur Begründung. Für die Bewertung als Extremisten existiere keine belastbare Tatsachengrundlage, so die Formulierung im Juristendeutsch. Und auch auf den Kosten für das Gerichtsverfahren bleibt Weimars Behörde hängen. Weitere Klagen vor anderen Gerichten gegen das in diesem Fall angewendete Haber-Verfahren stehen noch aus und könnten im Zweifel Wolfram Weimars Kulturstaatsministerium ebenfalls teuer zu stehen kommen. Der Kunsthistoriker Lucius Griesebach ist tot. Als Gründungsdirektor des neuen Museums Nürnberg formte er eine Institution, die zeitgenössische Kunst und Design weit über die Region hinaus sichtbar machte. Zuvor hatte er als Direktor der Kunsthalle Nürnberg wichtige Impulse für die Gegenwartskunst gesetzt. Griesebach verband wissenschaftliche Präzision mit einem feinen Gespür für die Kunst seiner Zeit und machte sein Haus über die Grenzen der Stadt hinaus sehr bekannt. Lucius Griesebach wurde 83 Jahre alt. Er war der Vater der Regisseurin Valeska Griesebach, die gerade beim Filmfest in Cannes einen Preis gewonnen hat.
Das waren die Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse. Die Informationen am Abend gleich nach den Nachrichten haben unter anderem dieses Thema: Deutschland verpasst die Wahl um einen UN-Sicherheitsratssitz. Ihnen einen guten Abend.